SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen bis 18.30 Uhr. Die Politik legt sich auf neue Corona-Indikatoren fest. Die EU beschließt einen Anti-Terror-Einsatz in Mosambik. Und der weltweite Hunger nimmt wieder zu. Lange hat sie unser Leben in der Pandemie bestimmt. Jetzt soll sie weniger wert sein. Die 7-Tage-Inzidenz. Heute hat das Gesundheitsministerium verlauten lassen, dass zur Bewertung der Pandemielage in Deutschland verstärkt auf die Hospitalisierungsrate geschaut werden soll. Das stand zwar schon zuvor in einem Papier des Robert-Koch-Instituts, aus dem die Bild-Zeitung zitiert hatte. Die altbewährte 7-Tage-Inzidenz steigt im Moment zwar wieder. Da stellt sich natürlich die Frage, sind die alten Indikatoren wirklich nicht mehr aussagekräftig genug? Oder wird eine sich verschlechternde Situation nur schön gefärbt? Birte Sönnigsen aus Berlin fasst die Diskussion um die Corona-Werte zusammen.
Die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland wieder, allerdings auf niedrigem Niveau. Das verrät der inzwischen so gewohnte Blick auf die 7-Tage-Inzidenz. In Zukunft sollen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen, sagt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
Die Inzidenzen werden nach oben gehen aufgrund der Delta-Variante. Das sehen wir in ganz Europa. Wichtig ist, dass wir verstärkter Faktoren in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Belastung des Gesundheitswesens, die Belegung der Intensivstation, die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten ankommen in den Krankenhäusern. All das muss eine Rolle spielen.
Je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto geringer wird die Aussagekraft der reinen Ansteckungszahlen. Eine hohe Inzidenz würde dann nicht mehr automatisch eine hohe Belastung des Gesundheitssystems bedeuten. Deswegen sollen jetzt neue Faktoren wichtig werden, um die Pandemielage zu bewerten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Krankenhäuser beauftragt, genauer zu melden, wer gerade wegen Covid-19 behandelt werden muss. Für das Gesundheitsministerium steckt dahinter aber keine Änderung der bisherigen Strategie, sagt ein Sprecher des Ministeriums.
Die 7-Tage-Inzidenz ist nach wie vor einer der hauptausschlagenden Parameter, weil sie natürlich auch unter anderem Aussagen über regionalisierte Ausbrüche zulässt. Und insofern ist das weiterhin für uns ein wichtiger Parameter.
Auch andere Parameter in den Blick zu nehmen, fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Seine Partei spricht sich weiter für Lockerungen aus.
Den Menschen wurde klar gesagt, wir müssen schauen, dass die Inzidenzen runtergehen. Jetzt sind sie unten und jetzt sagt man, der Lockdown muss bleiben, weil sie könnten ja wieder steigen. Also es ging ja hier nie darum, jede Infektion zu vermeiden, sondern immer nur darum, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden sollte. Und davon sind wir ja gegenwärtig nun wirklich sehr, sehr weit entfernt.
Weit entfernt ist Deutschland allerdings auch noch von der Herdenimmunität. Und das Impftempo sinkt, mahnt der Gesundheitsminister. Am Sonntag seien so wenig Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, twitterte Jens Spahn. Im Gegensatz zum Februar ist jetzt aber wesentlich mehr Impfstoff vorhanden. Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, fordert deshalb einen Strategiewechsel.
Bislang war es so, dass die Menschen zu uns gekommen sind, um sich impfen zu lassen. Jetzt müssen wir zu den Menschen kommen, die eben noch nicht geimpft sind. Man muss es mit gesellschaftlichen Anlässen verbinden. Ich glaube, wir werden auch dahin gehen müssen, dass man zum Beispiel mal in Kitas, in Grundschulen, morgens, wenn die Kinder kommen, auch Eltern ein Impfangebot macht an dieser Stelle, um auch ein bisschen den sozialen Druck zu erhöhen.
Den Druck erhöhen, um schneller zu sein als das Virus. Es ist ein Wettlauf gegen eine mögliche vierte Welle und weitere Virusvarianten. Um die Impfquote zu erhöhen, baut die Bundesregierung weiter auf Freiwilligkeit. Eine Impfpflicht, auch für bestimmte Berufsgruppen, schließt die Bundesregierung aus.
Soweit die politische Diskussion um Corona-Indikatoren und Impfstrategie. SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle erläutert jetzt die epidemiologischen Hintergründe.
Grundsätzlich geht es darum, die Messinstrumente auch in Sachen Vorwarnung zu verfeinern, weil der Inzidenzwert allein nicht immer sehr aussagefähig ist. Dazu kommt, inzwischen gibt es viele Menschen, die geimpft sind. Mehr als 40% in Deutschland haben schon ihre zweite Impfung. Wenn die sich infizieren, was zum Beispiel bei der Delta-Variante trotz Impfung möglich sein kann, fallen eventuelle Erkrankungen in der Regel meist eher leichter aus. Sie äußern sich unter anderem in Form einer Erkältung. Menschen müssen damit aber nicht so oft ins Krankenhaus. Eine Covid-19-Infektion hat hier in Sachen Bewertung also einen anderen Stellenwert, sagt auch das Robert-Koch-Institut, das einem Medienbericht zufolge die zunehmende Immunität als Begründung anführt. Natürlich sollte man nicht erst dann handeln, wenn die Intensivbetten knapp werden. Auch daher ist ein weiterer Zusatzindikator sicher hilfreich. Die Zahlen gibt es. Zeitpunkt und Schwere einer Corona-Erkrankung sind nach dem Infektionsschutzgesetz auch jetzt schon für Krankenhausärzte meldepflichtig, sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, auch ob Patienten geimpft sind. Diese Daten gehen ans Robert-Koch-Institut. Es ist also bekannt, wie viele Corona-infizierte Menschen im Krankenhaus liegen. Klar ist, das sind weit mehr Fälle als die, die dann letztendlich auf der Intensivstation landen. Bekannt ist auch, dass es dort bei 50-60% Corona-Patienten sehr eng wird, weil die normalen Notfallpatienten noch dazukommen. Was man aber grundsätzlich mit diesen Zahlen anfängt, ab wann man Alarm schlägt, Schutz- und Gegenmaßnahmen wie Schulschließungen oder Ähnliches ergreift, Stichwort Bundesnotbremse, das ist dann letztendlich eine politische Bewertung.
Am 26. September wählen wir einen neuen Bundestag und eins ist schon jetzt sicher, es wird eine große Veränderung geben. Die wahrscheinlichsten Möglichkeiten im Moment? Entweder bekommen wir den ersten männlichen Kanzler seit 16 Jahren oder die erste Nicht-CDU-Kanzlerin seit 16 Jahren. Lange sah Letzteres wahrscheinlicher aus, weil die Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock einen sensationellen Start in den Umfragen hinlegte. Aber das ist Wochen her und mittlerweile liegen die Grünen knapp 10 Prozentpunkte hinter der Union in den Umfragen. Heute haben die Grünen ihre Wahlkampagne vorgestellt, mit der sie besagte 10 Prozentpunkte aufholen wollen. Sabine Henkel aus Berlin weiß, wie die aussieht.
Es war Mitte April, als Robert Habeck vor Selbstbewusstsein strotzend diesen Satz sagte.
Wir kämpfen um das Kanzleramt.
Einige Wochen und mehrere Patzer und Verfehlungen später hört sich das bei Bundesgeschäftsführer Michael Kellner etwas anders an.
Wir sind der Underdog in diesem Wahlkampf.
Man könnte meinen, Bescheidenheit sei eingekehrt in der grünen Parteizentrale. Niemand rüttelt in diesen Juli-Tagen am Zaun des Kanzleramtes, auch wenn Annalena Baerbock da immer noch rein will. Die Kanzlerkandidatin der Grünen steht nicht im Mittelpunkt der Kampagne. Sie ist vielmehr eine von vielen, neben Habeck und zahlreichen unbekannten Gesichtern, die auf grünem Untergrund grüne Wahlwerbung machen. Bedeutet das etwa, dass die Grünen vielleicht doch von ihr abrücken? Zwar hat auch die CDU kein Plakat vorgestellt, auf dem Armin Laschet als Kanzler angepriesen wird, aber bei den Grünen wird in diesen Tagen eben anders hingeschaut. Und so halten sich die Gerüchte, dass doch Habeck die Kanzlerkandidatur übernehmen könnte, auch wenn der Bundesgeschäftsführer abwinkt.
Wir sind ein starkes Duo für diese Bundestagswahl mit Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und in so einer Kampagnen-Dramaturgie gehört natürlich auch dazu, dass am Ende dann noch weiter personell zuspitzt.
Personell zuspitzen meint nichts anderes, als zur Kanzlerinnenwahl aufzurufen. Kellner legt sich aber nicht fest. Ob es so kommt? Abwarten. Auch die SPD hat nicht plakatiert, Olaf wählen. Im Netz sieht man von ihr viel knalliges Rot. Die Grünen setzen wie üblich ganz auf Grün. Auf grünem Grund geht es um Digitalisierung, gerechte Löhne, ein starkes Europa und natürlich den Klimaschutz. Auf einem Plakat, auf dem Baerbock allein zu sehen ist, steht in großen Lettern Wirtschaft und Klima ohne Krise. Es ist das Plakat, mit dem die meisten grünen Kreisverbände werben wollen, sagt Kellner.
Die Partei, sie ist hoch mobilisiert.
Und sie ist gewachsen. 117.000 Mitglieder, fast doppelt so viele wie vor 4 Jahren. Aber immer noch weitaus weniger als bei SPD und CDU. Kellner verweist auf das Hauptmotiv der grünen Kampagne.
Unser Land kann mehr, wenn man es lässt. Mit Annalena Baerbock, mit Robert Habeck. Und dieses Plakat und diese erste Großfläche, es ist auch eine Antwort auf 16 Jahre Regierung der Union.
Kein Wort dazu, dass auch die SPD in 12 von diesen 16 Jahren mitregiert hat. Sie ist bevorzugte Koalitionspartnerin der Grünen. Da gibt man eben andere Antworten. Die lauten Neuanfang und Aufbruch. Grüne Politik mit einer Kandidatin, die derzeit Erholung im Urlaub sucht, um dann einen neuen Anlauf zu nehmen auf das Kanzleramt.
Die Grünen haben ihre Wahlkampagne vorgestellt. Sabine Henkel kannte die Details. Die Terrornetzwerke Al-Qaida und IS waren in ihren Hochzeiten das alles bestimmende Thema bei uns im Westen. Zahlreiche Terroranschläge mit zahllosen Opfern und großer öffentlicher Wirkung haben islamistischen Terror auf Platz 1 der weltweiten Aufmerksamkeit katapultiert. Zuletzt hatten wir das Thema allerdings selten auf dem Schirm. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn wir hatten mit Corona ja auch eine andere Krise zu meistern. Haben Al-Qaida und IS jetzt allerdings diese Zeit genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen? Das scheint der Fall in Mosambik zu sein. Deshalb haben heute die EU-Außenminister beschlossen, einen militärischen Antiterror-Einsatz in dem afrikanischen Land zu starten. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
Islamistische Terrormilizen greifen im Norden Mosambiks immer öfter staatliche Einrichtungen an. Aber auch die Zivilbevölkerung gerät zunehmend in Gefahr. Laut EU sind inzwischen 700.000 Menschen auf der Flucht. 1,3 Millionen brauchen humanitäre Hilfe. Die europäischen Soldaten sollen die Sicherheitskräfte des ostafrikanischen Landes für Antiterroreinsätze trainieren. Aber auch der Schutz von Zivilisten und die Achtung der Menschenrechte sollen Teil der Ausbildung sein. Unter anderem ist vorgesehen, eine Eliteeinheit als schnelle Eingreiftruppe aufzubauen. Die Mission soll zunächst 2 Jahre dauern. Die Führung übernimmt ein portugiesischer Kommandeur. Portugal hat bereits rund 100 Soldaten in seine frühere Kolonie entsandt. Deutschland will keine Truppen zur Verfügung stellen, weil die Bundeswehr bereits in Mali aktiv ist. Internationale Hilfsorganisationen wie Miserior oder Brot für die Welt befürchten, dass die militärische Einmischung aus dem Ausland zu einer weiteren Eskalation führt und dass die EU immer weiter in den Konflikt hineingezogen wird.
Über das Erstarken der Terrornetzwerke habe ich mit dem Islamwissenschaftler und Terrorismusexperten Dr. Guido Steinberg gesprochen. Erste Frage an ihn. Wie schätzen Sie die aktuelle Gefahr durch islamistischen Terror ein?
Also es gibt durchaus noch eine Gefahr durch islamistischen Terror. Man kann das ablesen an Ereignissen hier in Europa. Es hat ja in den letzten Monaten einige Attacken gegeben, die allerdings in der Regel von Einzeltätern verübt wurden. Und es wird sich jetzt, wo die Reisebeschränkungen nach dem vorläufigen Ende der Corona-Pandemie fallen, zeigen, ob Organisationen wie der IS oder auch Al-Qaida in der Lage sind, Personal wieder über Ländergrenzen hinweg zu schicken.
Wie haben die sich denn gehalten, speziell im Ausland über die letzten Monate?
Ja, vor allem der IS, der ist durchaus stark geblieben. Es gibt noch einige tausend Mann, die in Syrien und im Irak kämpfen. Und es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass der IS schon vor seiner militärischen Niederlage im März 2019 Personal in Nachbarstaaten und darüber hinaus verschickt hat, damit die dort Strukturen aufbauen. Und ganz besonders wichtig scheint mir eine Filiale zu sein. Das ist die Filiale in Afghanistan. Es ist zu befürchten, dass der IS in Afghanistan, aber möglicherweise auch Al-Qaida, davon profitieren, dass die Amerikaner jetzt abgezogen sind und dass die Taliban wahrscheinlich bald den Bürgerkrieg gewinnen werden.
Was bedeutet sowas denn auch für die Einsätze auch der Bundeswehr, die ja gerade speziell in Mali auch mit ähnlichen Bedrohungslagen zu kämpfen hat?
Zunächst einmal ist zu befürchten, dass die anhaltende Stärke dieser Organisationen, und das gilt eben auch für Afrika, vor allem aber der Erfolg in Afghanistan, ihnen einen neuen Schub geben wird. Und das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Ich denke aber, es ist durchaus sinnvoll, einmal auf die 90er Jahre zu schauen. Damals hat der Abzug der Sowjetunion aus Afghanistan dafür gesorgt, dass Dschihadisten weltweit ermutigt wurden, ihre eigenen Anliegen mit Waffengewalt durchzusetzen. Wir müssen damit rechnen, dass der Erfolg der Taliban und Al-Qaidas in Afghanistan zu einem ähnlichen Schub vielleicht auch weltweit führen wird. Und das bedeutet dann natürlich auch weiteren Druck auf westliche Truppen in Mali. Man muss allerdings auch immer sagen, die Bundeswehr ist ja nicht an der Terrorismusbekämpfung beteiligt. Das machen ausschließlich die Franzosen und die Amerikaner.
Wie lassen sich weltweit Terrorzellen bekämpfen, wenn man nicht wirklich weiß, wo die nächste jetzt quasi aufploppt wieder?
Das große Problem ist tatsächlich die Fragmentierung der Szene. Wir hatten ja in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Schwerpunkte und da konnte man sicher sein, wenn man dort bekämpft, dann hat das Auswirkungen. Heute ist das viel schwieriger. Wir haben dschihadistische Organisationen fast in der gesamten islamischen Welt und verstärkt auch zumindest Einzelpersonen und kleine Gruppen in der westlichen Welt. Das erfordert zunächst einmal die Teilnahme von mehr Staaten an der Terrorismusbekämpfung. Wir haben über ganz lange Zeit, nicht nur wir Deutschen, sondern auch die Europäer und viele andere Länder, die Bekämpfung des IS und der Al-Qaida weitgehend den Amerikanern überlassen. Die Amerikaner, das sehen wir jetzt, die ziehen sich aus wichtigen Krisenherden wie Afghanistan, vielleicht aber auch dem Irak zurück. Und das erfordert, dass mehr Staaten sich beteiligen. Und zwar ernsthaft, das heißt militärisch oder auch mit paramilitärischen Mitteln. Und das wird die große Frage der nächsten Jahre sein, ob denn andere Staaten wie vor allem die Europäer bereit sind, sich an solchen Aktionen zu beteiligen. Für die Deutschen würde ich eher sagen, nein.
Das war der Terrorismusexperte Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der islamistische Terror ist wieder im Vormarsch. War es da klug, Afghanistan so schnell zu verlassen? Mittlerweile ist klar, dass die afghanische Regierung den radikalen Taliban nur wenig entgegenzusetzen hat. Das wurde jetzt wieder deutlich. Kämpfer der Taliban sind in mehrere Provinzhauptstädte eingesickert oder kontrollieren bereits Teile dieser Städte. Silke Dietrich berichtet.
Mehrere lokale Behördenvertreter bestätigen, die Taliban sind in ihre Provinzhauptstädte eingedrungen. Ghazni zum Beispiel im Südosten von Afghanistan. Hier kontrollieren die Taliban zwei Polizeibezirke. Kalainau im Westen. Hier haben die Taliban das Zollamt übernommen und liefern sich Gefechte mit den Sicherheitskräften in der Stadt. Faizabad im Nordosten. Jahrelang war die Bundeswehr für diese Region zuständig. Kurz nach dem Abzug der deutschen Truppen haben die Taliban viele Bezirke erobert. In der Stadt Faisabad halten die Taliban derzeit nur noch einen Polizeibezirk. Aus anderen Stadtteilen hätten sie von Sicherheitskräften vertrieben werden können. Auch die Provinzhauptstadt Kandahar im Süden des Landes stand in den vergangenen Tagen unter Druck. Diplomaten und Sicherheitspersonal waren am Wochenende ausgeflogen worden. Seit dem 1. Mai hat der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan begonnen. Zeitgleich hat sich die Sicherheitslage im Land extrem zugespitzt. Die Taliban haben in dieser kurzen Zeit rund ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert.
ARD-Korrespondentin Silke Dittrich berichtete vom Erstarken der Taliban in Afghanistan. Wir kommen vom globalen Terrorismus zu einem Problem, das noch viel älter ist, aber nichtsdestoweniger immer noch ungelöst, dem Welthunger. Im Gegenteil, das Problem wächst sogar noch. Fast 700 Millionen Menschen hungerten 2020 weltweit. Und durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage noch verschärft. Im Herbst soll ein großer UN-Gipfel, der UN Food Systems Summit, das gestörte Welternährungssystem zur Chefsache machen und endlich zum Besseren verändern. Gleich hören wir zu dem Thema den Vizepräsidenten der Welthungerhilfe, Professor Joachim von Braun, im SWR-Tagesgespräch. Vorher berichtet aber Carsten Schabowski vom aktuellen Welternährungsbericht, den die Vereinten Nationen heute in New York vorgestellt haben.
Der Hunger in der Welt hat sich dramatisch verschlimmert und das hängt vor allem mit der Corona-Pandemie zusammen. Die Seuche hat in vielen Ländern die Wirtschaft geschwächt. Weltweit sind die Preise für Lebensmittel gestiegen. Die meisten unterernährten Menschen leben in Afrika und Asien, einige aber auch in Lateinamerika und in der Karibik. Besonders Afrika ist gebeutelt. Hier gilt etwa jeder Fünfte als unterernährt. Betroffen sind vor allem Länder, in denen es Krieg gibt oder die unter Klimaextrem leiden, die für Dürre und Überschwemmungen sorgen. Die Vereinten Nationen fordern die Politik auf, diesen Ländern zu helfen, indem auch die Menschen dort Geld oder Sachleistungen bekommen, um die Folgen der Corona-Pandemie abzuschwächen. Schon vor Jahren hatten die Vereinten Nationen als Ziel herausgegeben, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu beenden. Dieses Ziel kann nun voraussichtlich nicht mehr eingehalten werden.
Soweit der Inhalt des UN-Welternährungsberichts. Im SWR-2-Tagesgespräch habe ich über die Hungerkrise mit Professor Joachim von Braun gesprochen. Er ist Vizepräsident der Welthungerhilfe und Leiter des wissenschaftlichen Beirates für das UN-Gipfeltreffen zu Lebensmittelsystemen im Herbst dieses Jahres. Herr von Braun, die internationale Staatengemeinschaft hatte sich ja dazu verpflichtet, den Hunger in der Welt bis 2030 abzuschaffen. Passiert ist allerdings das Gegenteil. Seit 2014 gibt es jetzt jedes Jahr mehr Menschen, die hungern. Der heute vorgestellte Bericht, der unterstreicht das jetzt nochmal. Fangen wir mal mit einer kurzen Analyse an. Woran krankt das Welternährungssystem am meisten?
Die wesentlichen Faktoren sind jetzt die Corona-Krise, zusätzlich der Klimastress, die gewachsene Ungleichheit und in einer Reihe von Staaten gewalttätige Konflikte, die das Ernährungssystem belasten.
Das sind jetzt keine ganz neuen Erkenntnisse, bis auf die Corona-Pandemie. Bisher haben die Staats- und Regierungschefs der Welt das Problem aber offenbar nicht in den Griff bekommen. Warum sollte dieser UN-Gipfel im Herbst jetzt mehr bringen als wieder einmal nur schöne Worte?
Der Gipfel kann und muss mehr bringen. Insbesondere muss er mehr Geld, Entwicklungshilfe in den Länder bringen und mehr Initiativen aus den Hungerländern selbst, da wo das möglich ist. Im Übrigen ist ja in den vergangenen 6 Jahren, seitdem Hunger stagniert und jetzt in den letzten 3 Jahren sogar zugenommen hat, schon eine ganze Menge passiert. Das Problem ist aber schwieriger geworden wegen der Klimakrise. Das kann nicht isoliert bekämpft werden, sondern da brauchen wir ein Voranschreiten der Klimaagenda jetzt auch bei der nächsten Konferenz. Und gerade in den letzten Tagen hat ja der Internationale Währungsfonds in großem Maße Mittel mobilisiert zum Umgang mit der Wirtschaftskrise wegen Corona, also 650 Milliarden Dollar zusätzlich. Und das muss auch für das Welternährungssystem genutzt werden.
Das Problem wird in Zukunft ja absehbar nicht kleiner, weil die Weltbevölkerung wächst und Sie haben es gerade angesprochen, der Klimawandel macht es immer schwieriger, auch ausreichend Nahrung zu produzieren. Wie müsste denn eine zukunftsfähige Nahrungsmittelproduktion aussehen?
Ja, das Spannende an diesem Gipfel ist, dass er das gesamte System in den Blick nimmt und nicht nur die Produktion oder den Hunger. Das System der Welternährung, das aus den ganzen komplizierten Wertschöpfungsketten der Industrie, der Landwirtschaft und den Supermärkten besteht. Dieses ganze System voranzubringen, erfordert, dass neben dem Fokus auf Beseitigung des Hungers eben auch die Fragen der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit des Systems, das Funktionieren der Märkte und eine Umweltpolitik betrieben wird, die Land, Wasser und Wälder nachhaltig nutzt. So wie wir zurzeit das Lebensmittelsystem bewirtschaften, kann es nicht weitergehen. Es muss auch sehr viel forschungsintensiver und innovativer werden.
Sie haben eben schon angesprochen, auch Missmanagement in den Staaten selbst. Es sind also nicht nur die Industrienationen, die mit ihren Handelspraktiken und mit der mangelnden Unterstützung und der auch von den Industrienationen verursachten Klimakatastrophe für den Hunger verantwortlich sind, sondern halt auch die betroffenen Staaten, die mit Kriegen, schlechter Regierungsführung oder Korruption dazu beitragen. Was hat sich da in den vergangenen Jahren verändert und was kann sich in diesen Ländern noch verändern? Was muss sich da verändern?
Ja, die Rechtssituation muss gestärkt werden, insbesondere die Rechte von Minderheiten. Wir arbeiten sehr eng mit indigenen Völkern zusammen für die Vorbereitung des Welternährungsgipfels. Landrechte, Wasserrechte gehören dazu, das Recht auf Nahrung. Zusätzlich muss natürlich weiterhin das Problem von Korruption und Missmanagement bekämpft werden, das aber nicht nur in armen Ländern, sondern auch in reichen Ländern ein Problem ist. Und ohne in Innovation und Forschung zu investieren, wird es kein nachhaltiges Ernährungssystem geben. Wir fordern deswegen von den Ländern Afrikas, von denen viele nur ungefähr 0,5% des Agrarsozialprodukts für Forschung, Innovation und Bildung ausgeben, dass sie das verdoppeln zumindest. Und die ärmsten Länder müssen dabei geholfen werden, um ordentliche Beratungssysteme und damit auch den Zugang zu nachhaltig nutzbaren Produktionsmitteln herzustellen.
Wenn es um das Thema Hunger geht, dann geht es sowohl bei den staatlichen Akteuren als auch bei den Hilfsorganisationen immer um riesige Summen. Jetzt sind wir gerade in der kostspieligen Corona-Pandemie. Muss man da befürchten, dass die Finanzminister allen guten Vorsätzen einen Strich durch die Rechnung machen?
Zunächst geht es nicht um Riesensummen. Wir haben ermittelt, dass zur Überwindung des Hungers bis auf ca. 3%, zurzeit hungern ja ungefähr 10% der Weltbevölkerung, pro Jahr zusätzlich 40 bis 50 Milliarden US-Dollar erforderlich sind. 50 Milliarden sind angesichts dessen, was wir allein in Deutschland oder in Europa oder in den USA für das Abpuffern der Corona-Krise ausgeben, ein sehr kleiner Betrag. Und er würde damit tatsächlich ungefähr 600 Millionen Menschen zugutekommen und sie aus dieser miserablen Situation herausbringen. Die Finanzminister der G7 und jetzt auch der G20 haben sich das Hungerthema vorgenommen und haben ihr Versprechen, das mal auf einem G7-Gipfel in Deutschland, in Elmau gegeben wurde, nämlich 500 Millionen Menschen bis 2030 aus dem Hunger zu bringen, erneuert. Und daran knüpfen wir an. Die deutsche Bundesregierung hat im Übrigen auf dem Wege damit am meisten in der Welt getan. Also untätig waren die nicht. Aber es muss ungefähr verdoppelt werden, was da zurzeit getan wird. Nicht Riesensummen.
Das war Joachim von Braun, Vizepräsident der Welthungerhilfe, im SWR2-Tagesgespräch. Und das haben wir kurz vor der Sendung geführt. Die Fußball-Europameisterschaft sollte der symbolische Befreiungsschlag in dieser Corona-Pandemie sein. Volle Stadien, jubelnde Menschen, Leben auf den Terrassen der Bars und Restaurants. Das alles war uns viel zu lang verwehrt gewesen. Und gerade im Land des neuen Europameisters, in Italien, ist das Corona-Trauma noch allgegenwärtig. Fast 128.000 Menschen starben hier an oder mit Covid-19. Und vom berühmten Dolce Vita war lange nichts zu spüren. Bis gestern Abend. Denn gerade im fußballverrückten Italien war der Sieg im Finale ganz besonders wichtig. Das weiß auch der Verteidiger Leonardo Bonucci.
Wir haben Historisches erreicht. Alle Italiener werden uns jetzt lieben und das ist wunderbar. Ein großartiges Volk so zusammenzubringen, ist das Beste überhaupt. Das ist legendär.
Hören Sie nun zum italienischen EM-Sieg den persönlichen Eindruck unseres Korrespondenten in Rom, Jörg Seiselberg.
Es war eine sehr lange Nacht für viele Italienerinnen und Italiener und auch für mich als Korrespondent, der diese Feierlichkeiten bis tief in die Nacht verfolgt hat. Und ich muss sagen, ich habe an diesem Abend, ich habe in dieser Nacht so viele glückliche Menschen hier in Italien gesehen, wie seit vielen, vielen Monaten nicht. Das begann in der Fanzone. Da waren 1000 vorangemeldete Fans zugelassen. Da hat man mitgelitten bei diesem Spiel. Da hat man geweint, am Ende auch Freudentränen geweint. Und auf der Piazza Venezia, ein paar hundert Meter entfernt, ging es dann weiter mit allem, was dazugehört, mit Feuerwerk, mit Bengalo-Wolken, die über den dicht besetzten Platz zogen. Man hat wirklich gespürt an diesem Abend, in dieser Nacht, das, was häufig gesagt wurde in den vergangenen Tagen hier in Italien, dass diese Mannschaft so geliebt ist wie keine andere in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Sie hat keine Stars, sie lebt vom Zusammenhalt, sie lebt vom Mannschaftsgeist, davon, dass man Schwierigkeiten gemeinsam überwindet und dann zum Erfolg findet. Und das wird so ein bisschen gesehen als Abbild des Landes in den vergangenen 1,5 Jahren in der Covid-Krise, wo Italien ja auch zusammengerückt ist, man gemeinsam versucht hat, Schwierigkeiten zu überwinden und deswegen unter anderem eine hohe Identifikation mit dieser Mannschaft. Und der Erfolg jetzt wird gesehen als ein Signal des Aufbruchs, einen Aufbruch zu neuen Erfolgen, den man sich auch vom Land jetzt erhofft.